Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Die israelische Armee verstärkt ihre Angriffe im Gazastreifen. Finanzminister Merz will den Bundesüberschuss von 5 Milliarden nicht an die Konsumenten verteilen. Die Besetzung der Zürcher Predigerkirche soll morgen beendet werden. Später in der Sendung berichten wir über Alitalia, die nach dem definitiven Nein zu Air France jetzt Ja sagt. Wir reden mit dem israelischen Friedensaktivisten Uri Avneri, der meint, Israel lerne traurigerweise nicht aus den Fehlern der Vergangenheit. Und wir reden mit dem russischen Milliardär Alexander Lebedev, der meint, Russland müsse aus seinen Fehlern lernen, wenn es keine traurige Zukunft wolle. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Und zuerst Roger Brendlin mit dem Nachrichtenüberblick dieses Samstags des 3. Januar.
Im Gazastreifen verstärkt die israelische Armee ihre Angriffe. Gemäß Augenzeugen und Spitalangestellten wurde am Nachmittag in Jabalia auch eine Moschee getroffen. Mindestens 10 Menschen seien dabei getötet worden. Unklar ist noch, ob es sich bei den Menschen in der getroffenen Moschee um Kämpfer der Hamas oder um Betende handelte. Verschiedene Medien berichten, erstmals hätte auch israelische Artillerie Ziele im Norden des Gazastreifens beschossen. Die israelische Armee nahm zu diesen Berichten vorerst nicht Stellung. Die Truppen stehen schon seit Tagen an der Grenze für einen Angriff am Boden bereit. Die französisch-holländische Fluggesellschaft Air France KLM wird sich nun doch an der maroden Alitalia beteiligen, und zwar mit mindestens 25% am Aktienkapital. Dies verlautete aus italienischen Regierungskreisen. Die Vertragsunterzeichnung sei nur noch eine Formalität. Air France KLM bezahlt für ihre Beteiligung laut italienischen Medienberichten schätzungsweise 310 Millionen Euro. Die neue Fluggesellschaft soll am 13. Januar offiziell abheben und wieder Alitalia heißen. Bundespräsident Hans-Rudolf Merz hält nichts von der Idee, den Bundesüberschuss von fast 5 Milliarden Franken ans Volk zu verteilen. Merz stellt sich damit gegen die SVP und auch gegen Außenministerin Micheline Calmiret. Diese hatten eine solche Verteilaktion als mögliche Maßnahme präsentiert, um die Wirtschaft zu stärken. Bundespräsident Merz dazu in der heutigen Samstagsrundschau von Schweizer Radio Dieres.
Ja, ich werde Sie natürlich schon fragen, wie der Gedanke entstanden ist. Umso mehr, als man ja muss sagen, der Überschuss, den man mit dem Jahr erzielt, wird auf der anderen Seite eben leider kompensiert durch außerordentliche Ausgaben in der gleichen Höhe.
Zum Beispiel für den Infrastrukturfonds oder für die Pensionskasse des Bundes, so Merz weiter. Die Besetzung der Predigerkirche in Zürich dürfte morgen nach gut 3 Wochen zu Ende gehen. Die rund 150 Sans-Papiers sind bereit, die Kirche zu verlassen. Vorübergehend wird ihnen der Umzug in die St. Jakob-Kirche am Stauffacher erlaubt. Die Pfarrerin der Predigerkirche, Renate von Balmos, ist erleichtert.
Wir sind vor allem froh, dass die verfahrene Situation jetzt so geändert werden kann, dass die Besetzer in eine legale Gastsituation für 3 Tage noch in den St. Jakob wechseln können, damit sie aus dieser legalen Position heraus am Gespräch mit der Regierung teilnehmen können.
Mit der Räumung der Predigerkirche erfüllen die Sans-Papiers die Bedingung für ein Gespräch mit Regierungsrat Hans Hollenstein. Sie erwarten von Hollenstein bessere Lebensbedingungen für Papierlose im Kanton Zürich. Am Nachmittag fand in Zürich eine Kundgebung für die Sans-Papiers statt. Daran nahmen mindestens 1000 Personen teil. Der künftige US-Präsident Obama hat bekräftigt, die Wirtschaftskrise mit einem weiteren Konjunkturprogramm meistern zu wollen. 800 Milliarden Dollar sind dafür vorgesehen. Es sei wichtig, kurzfristig neue Jobs zu schaffen, sagte Obama im Radio. Er appellierte an das Parlament, schnell zu handeln. Nach Obamas Plänen sollen 3 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Weiter will Obama in die Infrastruktur, in die Bildung und in das Gesundheitswesen investieren und die Steuern für Arbeiter senken. Unterdessen berichtete die Washington Post, dass die Staatsverschuldung in diesem Jahr auf ein Rekordhoch von 2 Billionen Dollar steigen könnte. Der schwere Skiunfall von Thüringens Ministerpräsident Althaus in Österreich wird genauer untersucht. Die österreichische Justiz ermittelt gegen Althaus wegen fahrlässiger Tötung. Gemäß Spitalangaben ist der CDU-Politiker auf dem Weg zur Besserung. Er erwachte heute aus dem künstlichen Koma. Althaus war am Neujahrstag auf einer Skipiste in der Obersteiermark mit einer Frau zusammengestoßen. Die Frau kam dabei ums Leben. Der westafrikanische Staat Ghana hat einen neuen Präsidenten. Er heißt John Atta Mills, ist 64-jährig und war der Kandidat der Opposition. Wie die Wahlkommission offiziell mitteilt, holte Mills 50,2% der Stimmen. Mills folgt auf John Kufur. Dieser durfte nach zwei Amtszeiten als Präsident Ghanas nicht wieder zur Wahl antreten. Zum Sport. Der Schweizer Langläufer Dario Colonia hat seine Chancen auf den Gesamtsieg in der Tour du Ski gewahrt. Einzelheiten in der Sportzusammenfassung des Tages von Rachel Mürit.
Dario Colonia hat seine Gesamtführung heute in Val di Fiemme ausbauen können. In der vorletzten Etappe über 20 Kilometer wurde der Bündner Vierter. Damit hat er im Gesamtklassement einen Vorsprung von 34 Sekunden auf den deutschen Axel Teichmann. Die letzte Etappe wird morgen, ebenfalls in Val di Fiemme, ausgetragen. Ein Duell zeichnet sich auch beim dritten Skispringen der Vierschanzentournee ab. Der Schweizer Simon Ammann und sein größter Konkurrent Wolfgang Leutzl aus Österreich haben heute in der Qualifikation in Innsbruck bereits die Kräfte gemessen. Leutzl sprang 3 Meter weiter als Ammann und gewann die Qualifikation. Der Schweizer wurde Dritter. Ammann und Leutzl waren aber bereits vor der Qualifikation für das Springen von morgen gesetzt. Der zweite Schweizer, Andreas Küttel, qualifizierte sich mit dem 24. Platz. Und an der Schweizer Meisterschaft im Zweierbob holt Beat Hefti zum ersten Mal Gold als Pilot. Hefti ließ in St. Moritz den Titelverteidiger Ivo Rüegg um 0,1 Sekunde hinter sich.
Das Wetter. Die Nebel- und Hochnebelfelder lockern sich morgen Sonntag zum Teil auf. Es ziehen aber auch Wolken auf, vor allem im Osten. Im Tessin wird es zunehmend sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden -3 Grad, im Süden 4 Grad. Am Montag nimmt die Bewölkung zu und es fällt zuerst im Norden, nachts auch im Süden etwas Schnee. Die Temperaturen bleiben im Norden bei -3 Grad, im Süden gibt es dann noch 2 Grad.
Das eine Gespräch zum Krieg im Gazastreifen. Nachdem wir gestern die Meinung der großen israelischen Mehrheit gehört haben, reden wir heute mit einem interessanten Außenseiter, mit dem Friedensaktivisten Uri Avneri. Das andere Gespräch ist ein Ausblick auf das nächste Jahr. Was sind die großen Themen, was sind die Herausforderungen? Aus der Sicht eines Milliardärs, eines russischen Milliardärs, eines oppositionellen russischen Milliardärs. Fragen an Alexander Lebedev. Und der Beitrag über Alitalia, die geht jetzt nach einigen Umwegen doch mit Air France KLM zusammen. Und das bedeutet Umwege für Norditaliener. Echo der Zeit. Die ganz große Mehrheit der israelischen Bevölkerung steht ohne Wenn und Aber hinter der Bombardierung des Gazastreifens. Nur einige Unentwegte werden heute Abend in Tel Aviv gegen diesen Krieg demonstrieren gehen. Doch all das kann sich sehr schnell ändern. Keiner weiß das besser als der Organisator der heutigen Demonstration, Uri Avneri. Er steht seit Jahrzehnten öffentlich ein für den Dialog, für den Frieden mit den Palästinensern. Irene Meyer hat Uri Avneri in Tel Aviv besucht.
Wenn Uri Avneri am Fenster seines Wohnzimmers in Tel Aviv steht, hat er einen wunderbaren Blick aufs Meer. Man könnte sich hier erholen. Gaza ist weit weg. Nicht für Avneri. Das Telefon steht kaum still. Es gibt viel zu organisieren für den Gründer von Gush Shalom, eine der Friedensorganisationen, die heute in den Straßen Tel Avivs gegen den Krieg im Gazastreifen protestieren. 2.000 bis 3.000 Leute werden kommen, nicht mehr, sagt Avneri. Der 85-jährige Menschenrechtsaktivist, Schriftsteller und ehemalige Knesset-Abgeordnete hat dies immer wieder erlebt, dass praktisch die ganze Bevölkerung und die Politik von rechts bis links zu Beginn bedingungslos hinter einem Krieg stehen. Und er hat auch erlebt, wie schnell diese Stimmung kippen kann. Spätestens, wenn Israel mit Bodentruppen in den Gazastreifen einmarschiert, könnte es diesmal soweit sein, glaubt Avneri.
Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Das ist auch in den früheren Kriegen passiert. Am ersten Libanonkrieg von Arik Sharon kam der erste große Aufschwung der Stimmung gegen den Krieg, als die Soldaten nach der ersten Woche schon von der syrischen Front zurückkamen und berichtet haben, was dort passiert. Im zweiten Libanonkrieg hat es 2-3 Wochen gedauert, als der Bodeneinsatz klar gescheitert war und die Verluste stiegen. Die israelische Öffentlichkeit ist nicht bereit, wirkliche Verluste zu erleiden in diesem Krieg.
Warum duldet sie dann die Verluste, das Leid der anderen Seite, die schrecklichen Bilder aus Gaza? Avneri nennt es fehlende Empathie, fehlendes Mitgefühl auf beiden Seiten, auch auf der palästinensischen. Sie sei die Konsequenz aus einem jahrzehntelangen Konflikt, der Generationen abgestumpft habe. Die Konsequenz der Propaganda auf beiden Seiten und die Konsequenz der totalen Abschottung, der Trennung zwischen Israelis und Palästinensern.
Die israelische Öffentlichkeit ist total geschützt. Jeder Einsicht in die Gefühle der anderen Seite. Total geschützt, denn es kommt überhaupt nicht zur Sprache. Die israelische Öffentlichkeit ist geschützt von dem, was in den besetzten Gebieten passiert. Sie hat keine Ahnung. Leute, die, weiß ich, 1 Kilometer von Bethlehem wohnen, 1 Kilometer von Qalqilya, ein paar Kilometer von Ramallah, haben keine Ahnung, was dort passiert. Im Gazastreifen ist es noch viel schlimmer, denn der Gazastreifen ist seit Jahren hermetisch abgeriegelt. Ich kann auch dort nicht hin.
Israel habe die Lektion aus dem Libanonkrieg 2006 gegen die schiitische Hisbollah gelernt, heißt es in den israelischen Medien dieser Tage. Uri Avneri sagt nein.
Dieser Krieg ist eine genaue Replika des Libanonkrieges. Mit jedem zweiten Wort bestritten. Das ist ganz anders. Wir haben die Lektionen gelernt. Das ist eine ganz andere. Es ist genau dasselbe. Die Strategie ist genau dieselbe, nämlich die Zivilbevölkerung zu terrorisieren, um sie dahin zu bringen, ihre Regierung abzusetzen. Das ist gescheitert im Libanon. Es wird auch diesmal scheitern. Es ist gescheitert in London. Es ist gescheitert in den deutschen Städten am Ende des Weltkrieges. Es gelingt nie. Eine terrorisierte Bevölkerung vereinigt sich hinter der Führung. Sie wendet sich nicht gegen die Führung. Das ist eine alte Weisheit, tausendmal in der Geschichte bewiesen, aber Generäle verstehen das einfach nicht.
Avneri, selber als Jugendlicher in der jüdischen Untergrundorganisation Irgun aktiv, sagt, eine solche Organisation wie die Hamas lasse sich nie im Krieg, sondern nur im Frieden schwächen.
Die Hamas kann gar nicht geschwächt sein. Das ist eine Sache, die Militärs nicht verstehen. Was immer passiert, wird Hamas gestärkt sein. Was immer passiert, wird Hamas gestärkt sein. Wenn Israel den Krieg verliert und Hamas gewinnt den Krieg, wird Hamas natürlich gestärkt werden. Wenn wir den Krieg gewinnen und Hamas in den Untergrund gestoßen wird, die Märtyrer der Hamas, die toten Hamas-Leute werden stärker sein als die Lebendigen. Denn das liegt im Sinne, in der Natur einer ideologischen, politisch-militärischen Bewegung, dass sie nicht geschwächt, durch einen Krieg nicht geschwächt wird.
Die arabischen Nachbarn Israels könnten sich durch diesen Gaza-Krieg extrem radikalisieren, bis zum Punkt, wo Regime wie das von Hosni Mubarak in Ägypten stürzten, sagt Avneri. Er erinnere sich noch an Zeiten, wo die schiitische Hisbollah im Libanon eine völlig bedeutungslose Rolle gespielt habe und heute regiere sie faktisch Israels Nachbarland. Die Politik der Gewalt und jahrzehntelange Besatzung führten zu immer mehr Extremismus. Wenn er zurückblicke, sehe er den größten Fehler Israels darin, dass es nicht mit dem damaligen Palästinenserführer und Präsidenten Yasser Arafat Frieden geschlossen habe. Arafat, den Avneri als erster Israeli getroffen hat.
Ich habe dasselbe durchgemacht mit der PLO. Ich habe 1982 während des Krieges im Libanon, dem ersten Libanonkrieg, mich mit Arafat getroffen im belagerten Beirut. Das erste Mal, dass Arafat überhaupt einen Israeli getroffen hat. Und man wollte mich wegen Hochverrat vor Gericht stellen. Ein paar Jahre später hat Israel einen Vertrag unterzeichnet mit der PLO. Dasselbe mit der Hamas. Wir haben vom ersten Augenblick an gesagt, man muss mit der Hamas reden. Wir selbst haben Kontakte mit der Hamas aufgenommen. Ich war in einigen Gesprächen mit Hamas-Führern. Leider sind dann alle die Führer, mit denen ich gesprochen habe, verhaftet worden, sitzen heute alle im Gefängnis. Ich bin nicht für die Hamas-Ideologie, ich bin ultra-säkulär und überhaupt gegen jede religiöse Bewegung. Aber Hamas ist ein Teil der palästinensischen Öffentlichkeit. Mindestens die Hälfte der Palästinenser sind für die Hamas, haben für die Hamas gewählt. Hamas hat die einzigen demokratischen Wahlen, die jemals in der arabischen Welt stattgefunden haben, Hamas hat sie gewonnen, sind legal an der Macht.
Es gebe nur den Frieden mit allen Palästinensern, sagt Uri Avneri. Israel könne nicht die eine Hälfte umarmen und die andere bombardieren.
Die Einschätzung von Uri Avneri im Beitrag von Irene Meyer. Die Chronologie der Ereignisse, die Verhältnisse in Gaza, die palästinensischen Widersacher Hamas und Fatah und weitere Informationen finden Sie in einem Online-Dossier auf drs.ch. Sì, no. Sì, no. Alitalia wird, wird nicht, wird von Air France übernommen, hieß es praktisch ein Jahr lang immer wieder, bis das endgültige Nein kam. Bis Alitalia von einer italienischen Investorengruppe übernommen wurde. Und die will jetzt mit Air France zusammenspannen. Rolf Pellegrini.
Das Rad hat sich gedreht, 10 Monate lang, manchmal harzig, mit vielen Streiks und spektakulären Protesten. Und jetzt, schwupps, da ist Air France wieder da. Die neue Regierung Berlusconi wollte den von der Vorgängerin unter Prodi ausgehandelten Vertrag nicht akzeptieren, einen Vertrag, mit dem Air France bei der neuen Alitalia praktisch allein das Sagen gehabt hätte. Der wirtschaftlich starke Norden wollte das nicht, Mailand wollte nicht, die Lega wollte nicht. Air France als Alitalia-Nachfolgerin, das hätte eine Stärkung von Fiumicino. Rom bedeutet, klagten sie, auf Kosten der Mailänder Flughäfen Malpensa und Linate. Unsinnig, wenn man bedenkt, dass die Mehrheit der Business-Tickets im Norden verkauft wird. Der Mailänder Berlusconi versprach seinen Padanern, das dürfe nicht geschehen. Es gäbe italienische Unternehmer, die die Italianità der Alitalia wahren könnten. Oh Wunder, es fanden sich welche. 19 an der Zahl, die meisten aus Norditalien, mit Ausnahme von einem hatte keine Erfahrung im Fluggeschäft. Und diese vorwiegend norditalienische Gruppierung lässt nun dennoch Air France wieder ans Ruder, eingebettet zwar, und gibt den Platzvorteil an Rom Fiumicino weiter. Der Grund ist einfach, die neue Gesellschaft hätte sonst aufgrund des alten Vertrages eine Konventionalstrafe von 300 Millionen Euro an Air France bezahlen müssen. Die ganze Übung kostet Italien viel Geld. Air France hätte bei Alitalia weit weniger Stellen gestrichen, mehr Geld eingeschossen, als das die neue Gesellschaft tut. Verlust für den italienischen Steuerzahler laut Wirtschaftsprofessoren 4 Milliarden Euro, eingerechnet wohl die äußerst generöse Arbeitslosenversicherung während 7 Jahren für Tausende von Ex-Alitalia-Angestellten. Das Gesicht von Berlusconi ist gewahrt, die Italianità der Alitalia garantiert, aber der Preis ist hoch. Und die Mailänder und viele Lombarden sind immer noch wütend. Die Nordlichter verlangen jetzt, dass in Malpensa und in Linate Flugslots an die Konkurrenz von Alitalia ausgegeben werden, an Lufthansa zumal oder auch an andere, um sich bei internationalen Flügen den Umweg übers verhasste Fiumicino Rom oder über das arrogante Paris zu ersparen.
Heikle Annäherung Alitalia und die Air France, Rolf Pellegrini berichtet. Das Gespräch zur Lage am Jahreswechsel. Heute mit einem Milliardär. Mit einem Mann, der Kartoffeln anbaut, der Fertighäuser produziert, der erheblich an Gazprom beteiligt ist, der Fluggesellschaften betreibt, der aber vor allem ein Banker war und ist. Alexander Lebedev, ein sehr reicher russischer Unternehmer. Ein Mann, der aber auch immer wieder forsch in die Politik hineinredet, der mit Michail Gorbatschow eine Partei gründen will, der eine Putin-kritische russische Zeitschrift finanziert. Was ist für ihn, für einen russischen Milliardär mit wirtschaftlichen Beziehungen in die ganze Welt, das große Thema im nächsten Jahr?
Well, clearly for the whole next year.
Das wird zweifellos im ganzen nächsten Jahr die Wirtschaftskrise sein, da diese Krise bei uns anders aussieht als bei den Europäern oder den Amerikanern.
Inwiefern?
The difference, first of all, rests in the huge state sector, completely non-transparent and inefficient. I'm absolutely not even speaking about corruption.
Der Hauptunterschied liegt erstmal bei unserem riesigen Staatsanteil an der Wirtschaft. Der ist vollkommen intransparent und total ineffizient. Ich rede noch gar nicht von der Korruption. Die Ineffizienz ist allein schon entscheidend. Das zweite ist die einseitige Abhängigkeit der russischen Wirtschaft von Rohmaterialien. Das wird sich nicht so bald ändern. Drittens fehlen unserem politischen System unabhängige Institutionen. Es gibt nur eine unabhängige Einrichtung, und das ist die Bürokratie, die Exekutive. Die ist unabhängig von jeder öffentlichen Kontrolle. Das alles könnte uns anfälliger machen. Aber es macht auch die Chance größer, dass wir profitieren werden. Durch eine Läuterung in der Krise. Veränderung im wirtschaftlichen und im politischen System. Aber das liegt alles in Premierminister Putins Hand.
With a stronger economy and better political system. But that all rests with the Prime Minister Putin.
Aber wird der durchschnittliche Russe, die durchschnittliche Russin von der Krise härter oder weniger hart getroffen werden als ein anderer Europäer?
On one side, the average Russian earns manyfold less than an average European, and the prices in Russia on quite a lot of items are higher than in Europe.
Auf der einen Seite verdienen die durchschnittlichen Russen um ein Vielfaches weniger als die Europäer und die Preise sind gleichzeitig viel höher. Auf der anderen Seite verlieren diejenigen nicht viel, die eh schon wenig haben. Und die vielen, vielen Staatsangestellten, Ärzte, Lehrer, Polizisten, kriegen immer noch gleich viel. Der Staat hat immer noch Geld. Aber das Ziel muss ja sein, den Lebensstandard insgesamt zu erhöhen. Und da haben wir in den vergangenen 5 Jahren viele Gelegenheiten verpasst.
The main task is to raise the standard of living. And from that point of view, of course, we have lost a lot of opportunity in the recent 5 years.
Sie erwarten keine Aufstände, keine riesigen Ausdrücke von Unzufriedenheit.
Oh no, and as you probably have noticed in the recent 500 years, I mean, Russians have been tolerating much worse things. Sometimes once in a century.
Oh nein, Sie haben sicher festgestellt, dass die Russen in den vergangenen 500 Jahren viel Schlimmeres weggesteckt haben als das. Wir sind weit weg von Revolten. Wir sind ein freieres Land heute. Es geht jetzt mehr darum, die falschen Trends der Putin-Regierung aus den letzten 3 bis 4 Jahren zu korrigieren.
Some of the wrong trends which have been characteristic for the Putin government in the recent 3 or 4 years.
Wir wissen, die russische Wirtschaft, das ist im Wesentlichen Öl, Gas. Aber es gibt ja auch eine Industrie. Wie kompetitiv ist diese Industrie heute?
It is not. The very standard example I'm using when I talk to students while lecturing is that just look around. Anything of the sophisticated things you have been using, has it been produced in our country? No, no.
Sie ist es nicht. Ich frage meine Studenten immer, schaut euch um. Was von dem, was ihr wirklich brauchen könnt, ist hier produziert? Nichts. Keine Autos, keine Computer, Telefone, Mikrofone, kein Mobiliar. Sogar 80% der Nahrungsmittel sind importiert. Das ist die Herausforderung in Russland, die Industrie mit importierter Technologie zu modernisieren. Ich habe so mein Geld gemacht. Zuerst im Bankwesen eine finanzielle Basis gelegt und dann zu produzieren begonnen. Aber dazu habe ich ganze Industrien einfach niedergerissen und neu angefangen. Ich kann nur am meisten Kartoffeln herstellen im Land, weil ich ausländische Ausrüstung brauche, ausländische Berater, ausländische Silos, ausländische Erntemaschinen, ausländische Verarbeitungs- und Verpackungsmethoden. Genau dasselbe bei den vorfabrizierten Häusern. Das gab's hier nicht. Das ist in Europa und in den USA in den letzten 20, 30 Jahren entstanden.
And this is something new which has emerged in Europe and the United States in the recent, let's say, 20, 30 years.
Ist für einen russischen Investor ein anderes großes Thema, von dem jedermann redet, auch ein Thema, nämlich Umweltschutz.
Depends on what investor. I have a pellet production.
Kommt auf den Investor an. Ich produziere Holzschnitzel im Rahmen meiner Holzverarbeitung. Ich will auf dieser Basis individuelle Heizsysteme einführen in Russland. Ich habe versucht, in Europa in die Solarindustrie einzusteigen. Ich kriege aber im Moment keine Kredite dafür. Normalerweise hört man nicht viel von russischen Investoren, wenn es um ökologische Projekte geht. Hier muss der Staat die Richtung weisen, wie Obama oder Sarkozy oder Brown das machen.
This is something where you really need the state as a leader, like Obama or Sarkozy or Brown.
In Russland an sich ist das nicht ein dominierendes Thema in der gesamten wirtschaftlichen Diskussion.
I don't see a coherent and sort of a well-defined effort in the form of a government program. No, we are far from that. The government is still.
Ich sehe keine zusammenhängende und klar umschriebene Bemühung seitens der Regierung. Nein, davon sind wir noch weit weg. Die russische Regierung schwärmt immer noch von den traditionellen Energieträgern Öl und Gas. Und das ist schade. Man kann nicht eine Supermacht sein wollen und nur auf Rohmaterialien aufbauen. Das ist eine sehr primitive Art des Wirtschaftens. Und dies erst noch mit einer 50 Jahre alten Infrastruktur.
That's a pity. You cannot claim to be a superpower if you're just raw materials, which is a very primitive economy with a 50 years old infrastructure.
Man kann nicht für sich in Anspruch nehmen, eine Weltmacht zu sein, sagen Sie, wenn man sich um solche Dinge nicht kümmert. Putin will eine Weltmacht wieder sein, er will wieder die Rolle einer Weltmacht spielen. Tut er das zu Recht?
I think in the modern world the most important issue is the moral leadership
Ich meine, in der modernen Welt zählt vor allem die moralische Führungsrolle, nicht so sehr die wirtschaftliche. Genau das hat doch die Bush-Regierung vermissen lassen. Deswegen habe ich Putin schon früher gesagt, er soll doch nicht die dummen Fehler, welche andere so prima gemacht haben, kopieren. Er soll über moralische Führung reden, statt über Raketen, die Europa von Kaliningrad aus bedrohen könnten. Das macht doch keinen Sinn.
Kann Putin moralische Führerschaft für sich in Anspruch nehmen angesichts des Grades an Demokratie, der herrscht in Russland?
Ich glaube, er hat das in gewissem Sinne machen können, bis 2005. In den letzten Jahren hat er Schritte in die falsche Richtung gemacht. Aber die Prüfung, die er jetzt bestehen muss, besteht darin, ob er die ökonomische Krise bewältigen kann. Im Moment haben wir mit ihm einen ziemlich starken Regierungschef mit der schwächsten Regierungsmannschaft, die man sich in einer Krise vorstellen kann. Jetzt braucht es Leute, die Erfahrung in der Krise haben. Es gäbe viele von denen hier.
You have to bring in people who are real crisis management, who's been through it many times. There's plenty of that around.
Russland könnte, Putin könnte dem Westen den Ölhahn zudrehen, wird immer wieder gewarnt. Ist das aus Ihrer Sicht denkbar?
If on top of actually having lost a lot of revenues and living in a primitive economy.
Russland hat Öleinnahmen eingebüßt und man hat eine ganz primitive Wirtschaftsstruktur. Wenn man jetzt darüber hinaus noch den Ölhahn zudrehte, wäre das ein Desaster für Russland selber. Darüber möchte ich gar nicht erst zu spekulieren beginnen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Der Anteil von Öl und Gas hat im russischen Staatshaushalt in den letzten Jahren zu und nicht abgenommen. Wir brauchen eine viel differenziertere Wirtschaftsstruktur in der modernen, globalisierten Welt. Was ist denn so falsch, wenn man moderne Technologie einführt, wenn man sie selber nicht hat? Japan hat es getan, Korea, China und dann? Die interne Nachfrage steigern und dann bessere Erziehung. Wie steht es um die Breitbandanschlüsse in den Schulen, von denen Obama redet? Wir haben nichts in dieser Art.
Wer regiert eigentlich Russland jetzt und vor allem in 6 Jahren? Ist es Putin? Ist es Medvedev? Wer ist es?
No, it's definitely Putin now.
Jetzt sicher Putin und mit den neuesten Verfassungsänderungen wohl auch Putin in 6 Jahren.
Alexander Lebedev ist ein russischer Bankier, Investor, Milliardär und Putin-Kritiker. Ich sprach mit ihm Mitte Dezember in Zürich über die Herausforderungen der nächsten Zeit. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Durrer, für die Nachrichten Simon Loy, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.